Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Johannes, hallo, du bist wieder mit mir hier zu zweit an der Hydrogen Bar. Wir machen es uns gemütlich und sprechen über Nachrichten, die nicht ganz oben auf der Euphorie-Skala zu verorten sind.
Ja, wir hatten jetzt ein paar Folgen, wo es auch mal wieder positiv war und dann nicht so positiv. Und genau, heute haben wir uns wieder eine eher traurige Geschichte rausgesucht, nämlich eine Insolvenz. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die war vielleicht eventuell absehbar, kann man fast sagen. Ja. Es geht nämlich um eine Firma, die Wasserstoff-E-Bikes auf den Markt bringen wollte.
Es geht um Pragma Industries aus Frankreich, die vor vielen Jahren, das ist mittlerweile jetzt wirklich schon fast 10 Jahre her, glaube ich, als ich zum ersten Mal von diesem Unternehmen gehört habe und von dem gehört habe, was die vorhaben, eben so ein Wasserstoff, quasi halt E-Bike eben in Serie auf den Markt bringen wollten. Diese ersten Prototypen, die da so vorgestellt worden sind oder diese ersten Entwürfe, mit denen da seinerzeit Marketing gemacht worden ist, das weiß ich noch ziemlich gut. Da haben wir uns so in der Firma damals gedacht, ui, mal schauen, ob das Erfolg hat. Und klar, jetzt ist natürlich viele Jahre später und deshalb schwer zu sagen, aber wir können jetzt festhalten, nein, das war nicht von Erfolg.
Ja, genau. Was war der Hintergrund oder die Idee von Pragma? Die haben eben gesagt, wir machen E-Bikes, aber halt nicht mit Batterien, sondern mit Wasserstoff, weil in den Anwendungsfällen, wo wir reingehen wollen mit den E-Bikes, da hat man halt Vorteile mit Wasserstoff. Mhm. Das ist natürlich ein valider Ansatz und macht auch Sinn, wo man wirklich die Vorteile hat. Was ich herausgefunden habe, war halt das Ziel gerade quasi Flottenbetreiber, also Fahrradflottenbetreiber anzusprechen, die sagen, das Fahrrad, das muss halt so viel wie möglich laufen und da kannst du ja nicht leisten, wenn du dann zwischendurch laden musst. Also wahrscheinlich viele Lieferdienste in dem Bereich. Wobei ich jetzt auch nicht herausgefunden habe, welche Flottenkunden denn wirklich diese Fahrer da im Einsatz hatten.
Ja, genau. Ja, es wird zwar gesagt, es wurden schon eben halt durchaus Stückzahlen verkauft an Flottenbetreiber, aber ich habe auch nicht gefunden, welche Flottenbetreiber das jetzt konkret waren. Insofern, ja, ist wahrscheinlich jetzt wirklich nur sozusagen Rechercheproblem von uns, aber so ganz klar, wer diese Fahrräder jetzt benutzt hat, ist es uns zumindest jetzt nicht geworden oder ja, ganz offensichtlich eben halt mir und dir jetzt nicht geworden. Aber anscheinend sind da schon in den letzten Jahren jetzt eben halt, wie gesagt, einige verkauft worden mit eben halt, so wie du es gesagt hast, eben halt Brennstoffzelle an Bord und dann natürlich halt logischerweise Elektromotor und auch einem kleinen Batteriespeicher an Bord, logischerweise, der durch die Brennstoffzelle geladen wird. So, wobei man natürlich sagen muss, diese Konstruktion oder dieser Ansatz, also der auf den ersten Blick relativ klassisch eigentlich daherkommt, also man hat eine Brennstoffzelle, die wird aus irgendeiner Kartusche mit Wasserstoff versorgt und macht aus dem Wasserstoff dann wieder Strom, speichert die elektrische Energie, die da erzeugt worden ist, in einer Pufferbatterie und der Elektromotor, der dann eben halt Tretunterstützung leistet fürs Fahrrad, der speist sich aus dieser Pufferbatterie, ist ja eigentlich ein relativ klassischer Ansatz sozusagen. Also ist ja eigentlich die klassische sozusagen Energiewandlungskette, wie wir sie mit Wasserstoff jetzt haben, so wie sie auch zum Beispiel jetzt in Straßenfahrzeugen vorkommt, mit 4 Rädern, hier also mit 2 Rädern. Aber sollte für Pragma ja tatsächlich nur der erste Schritt sein oder so die erste Idee sein, sozusagen der klassische Ansatz, weil eigentlich ist ja so ein bisschen so die Core-Kompetenz oder die Kernkompetenz auf der Basis, beziehungsweise die Basis, auf der diese Firma seinerzeit gegründet worden ist, dieses Ingenieurbüro gegründet worden ist, eigentlich, man wollte ja sogar auch noch den Wasserstoff an Bord vom Fahrrad noch erzeugen, also auch noch den Sprint vorher sogar noch mitbringen. Also die Erzeugung von Wasserstoff und dann eben halt die Speisung der Brennstoffzelle mit diesem Wasserstoff, die Erzeugung von elektrischer Energie, die Speicherung, Batteriespeicher und dann eben die Versorgung eines Elektromotors. Und jetzt kann man sich natürlich schon denken, natürlich jetzt aus unserer Warte heraus, hier auf unseren Sesseln, Johannes, wir reden uns natürlich leicht, aber jetzt kann man natürlich schon sagen, ui, und diese ganzen verschiedenen Schritte, die möchte man da an Bord eines Fahrrads haben, ist ja schon schwer genug wahrscheinlich, wenn man das quasi irgendwie dem Anhänger oder in einem PKW unterbringt und das alles in einem Fahrzeug unterzubringen, hui, 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 sportlich. Ja, und wie vorhin gesagt, das hat ja leider dann letztendlich auch nicht funktioniert.
Ja, es scheint ja am Anfang wirklich funktioniert zu haben. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie jetzt das Konzept verkündet haben und jetzt sind sie dann, ist das Geld ausgegangen und sie sind pleite gegangen. Sie haben ja wohl 1 Million Euro auch an Umsatz jedes Jahr machen können, durch Service, durch den Verkauf von den Rädern. Was wohl der Fall sein könnte, ist halt, dass die Batterieentwicklung einfach diese Nische erobert hat. Weil Batterien werden immer billiger, immer leistungsstärker. Irgendwann habe ich halt da eine Batterie im Rahmen vom Fahrrad drin, wo ich leicht 100, 200 Kilometer zurücklegen kann, wenn ich da so auf Heavy Duty gehe. Und da liegt man dann schon auf Niveaus, da muss man tagsüber nicht mehr laden, wenn man da so ein Lieferdienstfahrrad betreibt. Und dann kann man natürlich auch die Batterien relativ einfach austauschen, typischerweise, also einfach rausklipsen und dann im Depot aufladen. Verliert natürlich das Wasserstoffsystem so Schritt für Schritt seine Attraktivität, gerade auch, weil man muss ja dann irgendwo den Wasserstoff vorhalten. Jetzt, ich glaube, in dem E-Bike Alpha, was sie dann verkauft haben, da ist, soweit ich es verstanden habe, keine Elektrolyse drin, sondern da tankst du wirklich den Wasserstoff rein. Ja, aber du brauchst natürlich irgendwie dann eine Wasserstofftankstelle für die Fahrräder an deinem Depot im Prinzip. Und das ist natürlich um Welten komplexer, als wenn du da 10 Steckdosen installierst und dann einfach die Ladegeräte reinsteckst.
Ja, genau. Was es natürlich auch relativ wenig attraktiv macht für Privatkunden, wenn die sich da erstens quasi eine eigene Wasserstofftankstelle hinbauen müssen. So habe ich es jetzt in verschiedenen Quellen gefunden, so einen hohen 5-stelligen Betrag. Habe ich mir auch gedacht, ob das wirklich reicht oder ob das eher so eine optimistische Schätzung mal ist, wenn man sich so eine Füllstation jetzt da hinbauen möchte. Also ich habe da so Zahlen gefunden von 75.000 Euro. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das je nach Kapazität und je nachdem, wie viele Fahrräder da jemand hat, auch durchaus mal in den 6-stelligen Bereich gehen kann, was da so eine Füllstation oder so eine Tankstelle halt kostet. Aber ist natürlich für Privatleute super uninteressant, sich so eine eigene Tankstelle zu bauen, logischerweise. Und dann jetzt jedes Mal mit dem Fahrrad quasi an so eine andere Tankstelle da hinzugurken und sein Fahrrad dazu betanken, ist natürlich auch relativ aufwendig und unspannend. Und da hat man natürlich...
Abgesehen davon, dass es die ja gar nicht gibt.
Ja, genau, dann gibt es das auch noch nicht. Ja, genau. Ja, klaro, genau. Und dann ist es natürlich einfach unfassbar viel bequemer und einfacher, wenn ich einfach mein blödes E-Bike an der Steckdose zu Hause anstecken kann. So wie du es gesagt hast, da ist einfach die Nische von einer bequemeren und besseren Lösung einfach überholt worden, überrollt worden.
Ja, genau. Man muss sagen, das Fahrrad, das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Also da muss man jetzt sagen, das ist nicht so, dass es ein riesenklobiges Ding ist. Es braucht bestimmt mehr Platz als jetzt ein Elektro, also mit Batteriefahrrad im Rahmen. Aber es ist alles im Rahmen integrierbar. Und das, da muss man schon sagen, technisch haben die, glaube ich, schon wirklich einiges geleistet, dass sie das entwickelt haben. Und es ist auch beeindruckend, dieser der Weg, den sie da gegangen sind mit diesem quasi systemischen Ansatz, dass sie das Gesamtdenken. Aber ja, es ist am Ende wahrscheinlich wirklich so eine Lösung, die eher das Problem gesucht hat, als dass sie das Problem, die Lösung gefunden, inspiriert hat.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, so wie du es gesagt hast, dieses Modell, was da in den letzten Jahren verkauft worden ist, eben war tatsächlich noch mit Wasserstoff eben halt zu tanken oder halt zu füllen. Jetzt natürlich nicht wirklich, jetzt wie wenn man ein Straßenfahrzeug tankt, also natürlich jetzt nicht in dem Umfang, aber es musste mit Wasserstoff befüllt werden. So ein bisschen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, hatte man ja die Idee, über ein Hydrolyseverfahren tatsächlich eben an Bord von dem Fahrrad seinen Wasserstoff erst zu erzeugen, indem man also so eine Mischung von Chemikalien eben halt mit Wasser zusammenbringt. Wäre natürlich insofern sehr schön, weil man dann, ja, eben halt der Gründer, ein Herr Forte, hat das Ganze so mit Teebeuteln verglichen, im Endeffekt sein Fahrrad quasi mit Teebeuteln halt belädt, wo im Endeffekt diese Chemikalien eben drin sind. Wird so als eine Mischung aus Silizium, Aluminium und Magnesium beschrieben. Und logischerweise, wenn man das dann eben in Wasser eben halt taucht, wenn man es nass macht, dann entsteht eben halt Wasserstoff daraus. Hätte da natürlich schon den Vorteil gehabt, man hätte sich vielleicht eben halt diese Päckchen und diese Teebeutel vielleicht irgendwie einfach im Supermarkt kaufen können oder an irgendwelchen Stationen einfach halt abholen können, hätte nicht diesen Aufwand mit der Tankstelle gebraucht und so weiter und so fort. Aber leider, so weit ist es nicht gekommen, sondern der Firma geht leider jetzt schon vor Erreichen dieses schönen und innovativen und durchaus ja spannenden Konzepts leider die Luft aus. Wäre wirklich spannend zu sehen gewesen, wie sowas dann in so einer Anwendung wie dem Fahrrad halt realisiert wird. Sowas ist natürlich komplett wahrscheinlich unbrauchbar oder halt nicht leistungsfähig genug für jetzt halt irgendwie ein PKW oder vor allem für ein LKW, weil da einfach natürlich dann die erzeugte Menge an Wasserstoff einfach viel zu gering ist. Aber gerade wäre da wahrscheinlich der Use Case für so ein Fahrrad gewesen, weil da hätte es wahrscheinlich wirklich gereicht mit diesen Beutelchen oder mit diesen Kartuschen. Es wird dann auch teilweise mit so einem Nespresso-System eben halt verglichen, eben halt wirklich so eine Kapsel oder ja, eben halt so eine Kartusche mit so einem Pülverchen drin. Und dann schüttet man einfach Wasser drauf, quasi wie im Teekocher, und erzeugt sich daraus den Wasserstoff. Die Menge wahrscheinlich verhältnismäßig überschaubar, aber natürlich für so ein Fahrrad halt möglicherweise ausreichend. Und das wäre schon aus meiner Sicht sehr spannend gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Das war also einerseits natürlich genau der Punkt, warum das so funktioniert hätte. Andererseits ist es eben auch der Punkt, warum dann die batterieelektrischen Pedelecs dem den Rang abgelaufen haben. Weil letztendlich ist ja genau der Punkt, wo die Batterien auch im Straßenverkehr dann punkten, weil man da nicht so hohe Leistung braucht und dadurch dann lange Reichweiten erreicht. Wenn letztendlich da, wo man wahrscheinlich den Wasserstoff wirklich sehen kann und wo im Moment die größten Perspektiven sind ja bei dieser Schwerlastsache, wo man wirklich hohe Energiedichten oder hohe Energie braucht.
Ja.
Und wo man sagt, wenn man da eine Batterie hernimmt, dann ist sie halt in 0, nichts leer. So ist es hier halt auch mit dem Wasserstoff. Pedelec, dadurch, dass man eben nicht so viel Strom braucht, kann man da wunderbar Batterien reinbauen, die halten für dann 100 Kilometer, 150 oder was auch immer. Und letztendlich ist dann halt wirklich die Frage, diese Teebeutel hätten dann nur dann ein Benefit, wenn ich ja die Batterie nicht laden kann und halt über extern die Energie zuliefern muss. Aber ja, das Laden ist ja in den wenigsten Fällen wirklich ein Problem.
Ja.
Und auch der andere Punkt, wo man ja sagt, wo Wasserstoff einen Vorteil hat, ist natürlich, wenn ich wirklich einen 24-7-Betrieb brauche und dann keine Zeit habe zum Aufladen, Aber die Frage ist halt wirklich, wo braucht man Pedelecs im 24-7-Betrieb?
Ja, vielleicht für so Lieferdienste, also wenn du irgendwie sagst, so Pizza-Geschichten.
Ja gut, aber die fahren wahrscheinlich zwischen 2 Uhr früh und 8 Uhr morgens auch nur mit 10% der,
ja, genau,
der Fahrräder rum. Abgesehen davon, dass die meisten Pizzerien dann wahrscheinlich sowieso zu sind.
Ja, genau. Ja, sie sagen, ja.
Genau.
Bestell bitte morgen, also, lieber Kunde. Ja.
Da muss man schon sagen, der Use Case wird dann ein bisschen schwieriger. Ich könnte mir vorstellen, also bei Autos, wenn du sagst Taxis, da ist ja wirklich so, da ist ja die Nacht eigentlich die Hochzeit so ungefähr, ja, für die Taxifahrer, weil dann alle Betrunkenen nach Hause wollen und zahlen, was sie können.
Also genau, der Preis ist.
Und dann kann ich natürlich sagen, gut, dann kann ich eigentlich nicht wirklich das Taxi für 4 Stunden laden. Da kann ich mir dann noch kann man wirklich die Argumentation aufbauen, dass wir da Wasserstoff brauchen. Aber eben genau bei diesen Pedelecs, wäre interessant, welchen Use Case es gibt, wo man wirklich 24/7 diese Pedelecs im Einsatz haben muss. Also wenn ihr, liebe Hörer, da Gedanken habt, dann lasst es uns gerne wissen. Das wäre interessant.
Ja.
Genau. Aber man muss halt auch sagen, von der positiven Seite her, ist es halt wirklich so, dass die im Prinzip an das Thema Pedelec nicht so hingegangen sind, wie ich baue ein Pedelec und verkaufe es und bin halt einfach nur ein Fahrradhändler oder Hersteller, sondern sie haben das halt wirklich systemisch angegangen. Und das, muss man schon sagen, ist eigentlich inspirierend und ist auch so ein bisschen dieses Modell, das natürlich andere Wasserstoffhersteller jetzt auch oder Wasserstoffflottenbetreiber angegangen sind. Sagen, es gibt eben nicht nur die Fahrräder, sondern eben auch die Infrastruktur, die Wasserstoffstationen oder zum Teil auch anscheinend mit Wasserstoffkartuschen, dass man die austauschen kann und dass man so dem Kunden im Prinzip dann die ganze Lösung präsentiert und der jetzt nicht da selber rumbasteln muss im Prinzip.
Ja, genau. Ja, genau. Nee, da sehe ich ganz genauso. Ein sehr interessanter Ansatz. Leider halt, so wie du es ja auch gesagt hast, von der Realität so ein bisschen überholt, weil gerade jetzt natürlich für die Privatkunden es natürlich trotzdem relativ unspannend ist, jetzt selbst wenn es eben halt diese Nespresso-Lösung gibt oder diese Teebeutel-Lösung gibt, weil man muss ja auch sagen, ja gut, man fährt vielleicht mit einem E-Bike halt zur Arbeit, hat dann eine relativ hohe Chance, eben halt, dass man vielleicht in der Arbeit ein Bike sogar laden kann, im schlimmsten Fall. Oder, mei, wenn die Strecke wirklich halt super weit in die Arbeit ist, dann fährt man sowieso nicht mit dem Radl, sondern irgendwie anders. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man auf jeden Fall wieder nach Hause kommt. Und wenn man dann nachmittags noch zum Sport oder zum Supermarkt fährt, mei, da muss man halt auch sagen, jeder Supermarkt, der einigermaßen was auf sich hält, der hat heutzutage auch halt eine Ladestation für E-Bikes, das muss man ja auch sagen. Insofern, ja, genau, so wie du es vor ein paar Minuten schon gesagt hast, also da ist tatsächlich eine Lösung für ein Problem, was eigentlich so gar nicht existiert wahrscheinlich. Oder was mittlerweile nicht mehr existiert.
Genau. Man muss ja sagen, die haben ja recht früh angefangen, 2004, wo die Firma gegründet wurde. Da hat sich natürlich auch viel getan in der Entwicklung. Ja, ich weiß gar nicht, ob 2004, ob es da schon Pedelecs gab, also jetzt im ersten Verkauf.
Ziemlich sicher nicht. Ne? Genau. Nee.
Ein Wasserstoff-Pedelec noch wirklich auch preislich vielleicht sogar vergleichbar mit einem Elektro-Pedelec.
Also ich glaube, immer darüber zu nachdenkt Johannes, unser Ex-Kollege Volker, der war doch so ein Pionier eigentlich, was E-Bikes und Pedelecs betrifft, der auch hier im Podcast vor vielen Jahren mal zu Gast war, Volker Blando, mittlerweile leider ja verstorben. Aber diese E-Bikes, die der dann auch quasi halt vor meinem Büro beim TÜV in Garching ja alle geparkt hatte, dann die hat er sich ja auch erst nach 2004 angeschafft.
Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
Ja, sicher,
also es
weil,
war wahrscheinlich
genau,
2004.
Halt, ja, genau, weil 2010, ja, jetzt kommen wir natürlich weit vom Thema ab, eben, aber 2010, halt, als ich bei der LBST war, war Volker ja auch noch bei der LBST und noch nicht beim TÜV. Das heißt, da konnte er die noch gar nicht gekauft haben.
Genau. Aber also selbst wenn es die damals gegeben hätte, waren es halt wahrscheinlich wirklich extrem teuer, weil das halt wirklich dann auch aus Laptop-Batterien zusammengebastelt werden musste. Insofern, ja, ist es halt ein Beispiel von wirklich kreativer Innovation, die aber ja wahrscheinlich einfach vom Markt überholt wurde.
Ja. Ja, wenn ihr euch noch ein bisschen mit der Firma Pragma beschäftigen wollt, wir verlinken euch einige Artikel, wo ihr euch da noch ein bisschen halt einlesen könnt, auch in dieses sehr spannende eben halt Nespresso-System oder Teebeutelsystem, wie man immer es auch nennen möchte. Schaut euch das also sehr gerne mal an. Leider verglüht so ein bisschen so der Stern von einer weiteren sehr interessanten Firma da in unserem Wasserstoffbereich. Leider hat es ja speziell in den letzten 2 Jahren oder so jetzt einige erwischt. Wir hoffen einfach, dass vielleicht die Talsohle jetzt irgendwann erreicht ist und es wieder aufwärts geht und wir von diesen sehr innovativen, sehr spannenden Unternehmen jetzt weniger verlieren in Zukunft. Wir drücken die Daumen.
Genau. Damit, ja, wünschen wir euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Wir freuen uns natürlich, euch dann nächste Woche wieder hier zu hören. Und wenn ihr zwischendrin irgendwas habt, Gedanken, Feedback, Ideen, lasst es uns gerne, gerne wissen über die altbekannten Kontaktwege.
Genau. Die Webseite ist ja wie so seit vielen Jahren www.hydrogenbar.de. Da könnt ihr das Kontaktformular nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder ihr schreibt einfach direkt eine E-Mail an kontakt@hydrogenbar.de. Da erreicht ihr uns quasi auf direktem Weg. Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine gute Zeit. Freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet für die nächste Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Alles Gute, bis dahin.
Bis dann, ciao.